Ich hatte auch an ein Handybild gedacht, aber dann bin ich bei diesem Spiegelbild gelandet, weil ich keine so eine schöne Karikatur fand für so ein Selfie, aber das ist natürlich eine super Geschichte. Danke, Klaus. Und ich bin beim Spiegel gelandet und dachte so, okay, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Wichtigste im ganzen Land? Ach nee, das hieß bei Grimm, glaube ich, anders. Wer ist die Schönste im ganzen Land, ne? Obwohl, das würde für die ganzen Selfie-Leute, die heute oft unterwegs sind, auch passen, oder? Wisst ihr, dass jedes Jahr Dutzende Menschen beim Selfie-Machen verunglücken, zum Teil tödlich verunglücken, weil sie auf irgendeiner Klippe das super Selfie machen wollen und dabei leider ins Ungleichgewicht geraten. Also es scheint ein ernstes Thema zu sein. Nein, nicht deshalb auch, sicherlich. Es ist ein ernstes Thema. Schaut doch mal, wenn ihr euch fragt, wer denkt so alles von sich, dass er der Wichtigste im Land sei? Was ist los in unserem Land? Was ist los in der internationalen Politik? Ich dachte sofort an Leute wie Trump oder Putin und auch manche unserer Politiker im heute endenden Wahlkampf haben sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es um die Selbstreflexion ging ihrer Wirksamkeit in den vergangenen 3 Jahren. Oder auch in längeren Zeitabschnitten. Ich bin der Wichtigste, muss man wahrscheinlich auch als Politiker denken und sich so auch verkaufen. Wahrscheinlich erwarte ich da zu viel Authentizität von den guten Leuten. Aber kommen wir zurück zu den Smartphone-Leuten. Ich hatte so gerade, als du die Aktion machtest, den Gedanken, hey, wie wäre das denn eigentlich zur Zeit Jesu gewesen, wenn alle schon ein Smartphone gehabt hätten? Das wäre krass, oder? Hätten wir erstens Bilder von Jesus, ne? Aber wahrscheinlich hätten wir mehr Bilder von den Leuten neben Jesus, ne? Sie schmücken sich mit Jesus. Jesus ist irgendwie ein nettes Beiwerk. Jesus ist nicht mehr im Zentrum. Jesus ist irgendwie dann mit auf dem Bild. Ist krass, oder? Wisst ihr, dass wir in echt krassen Zeiten leben? Wir leben in Zeiten von krassesten Eitelkeiten. Von einer krassen Art, sich um sich selbst zu drehen, sich selbst darzustellen und ständig hinterher zu sein, dass man irgendwie gut wegkommt, auch im Vergleich zu anderen. Und manche benutzen, hattet ihr einen Filter auf eurem Handy, als ihr das Foto gemacht habt? Es gibt Filter. Ihr habt keine Filter? All Hautunreinheiten weg. Braun, obwohl ich gar nicht im Urlaub war. Vielleicht gibt es auch einen, der mich noch ein paar Jahre jünger erscheinen lässt. Muss ich mal suchen. Hey, das ist krass, was da läuft auf Instagram, TikTok. Ja, es gibt auch noch Facebook, ihr Jüngeren. Da tümmeln sich so ältere Leute rum. Und natürlich YouTube. Was da so los ist, da könnt ihr erleben, was das Thema Eitelkeit und Stolz auch in der heutigen Zeit wirklich für eine Bedeutung hat. Und ich glaube, das geht halt von der großen Politik bis hin ins Wohnzimmer, bis hin in die Kinderzimmer und ist echt krass und hat auch eine krasse Ursache. Bevor wir aber hingucken, was das mit dir und mit mir auch zu tun hat und mit Gemeinde und dann mit unserem Thema Herzenssache, möchte ich mit euch in einen Bibeltext schauen. Der steht in Lukas 22, ab Vers 24, lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Da heißt es, unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen. Und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder wer bedient? Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Was ist das für ein interessanter Text? Seine Begebenheit vor dem Hintergrund, dass offensichtlich nicht nur an dieser Stelle und nicht nur bei den Jüngern, sogar bei ihren Müttern der Thema gewesenen Frage, wer ist denn jetzt der Wichtigste angesichts des, wie sie alle hoffen durften, anbrechenden Reiches Gottes. Die Jünger dachten, mit Jesus kommt jetzt diese Herrschaft des Messias, das Gottesreich. Und ja, da ist es doch eine legitime Frage, wie jetzt im Bundestag auch, wer wird die ersten Listenplätze haben oder hat sie und wer wird drin sein und wer draußen und wer wird eine wichtige Rolle spielen und wer nicht, oder? Kann man doch verstehen, wenn jetzt was Besonderes kommt, das Gottesreich bricht an. Und natürlich war allen klar, dass Petrus irgendwie ein ganz besonders wichtiger war. Der schafft es auch ohne Handy, sich hervorragend in Szene zu setzen. Aber war es vielleicht Johannes, der an der Brust Jesu lag, wie es in der Bibel heißt, oder vielleicht Andreas und Johannes, weil sie zu den ersten Berufenen gehörten? Ja, irgendwie werden sie so ihre Kriterien gehabt haben. Wer ist denn nun der Wichtigste? Und da steht, sie kamen darüber sogar in Streit. Das war nicht so ein neckischer kleiner Austausch darüber, wer jetzt am wichtigsten ist, sondern sie kamen darüber in Streit. Das griechische Wort kann auch mit Rechthaberei übersetzt werden. Rechthaberei, auch so ein Ausdruck von Eitelkeiten. Streit und Rechthaberei. Darüber tatsächlich, darüber in der Gegenwart Jesu. Als ich im Moment darüber nachdachte, und erstmal nur in dieser Situation bleiben wollte, konnte ich nicht anders, als doch ins Heute zu wechseln und zu denken, es tröstet mich so ein bisschen. Es tröstet mich, dass das offensichtlich zur Zeit Jesu schon genau das Gleiche war, wie es bis heute immer noch ist. Und zwar nicht nur in der Welt, sondern auch mitten in seiner Gemeinde. Das ist meine tiefe Überzeugung und auch meine Erfahrung und deshalb ein ganz wichtiges Thema für Jüngerschaft, für Herzenssache, wie noch einige wichtige persönliche Themen auf euch warten werden jetzt in der nächsten Zeit, wo es darum geht, dass wir mal in unser Herz schauen und ausräumen und nicht dem falschen Gedanken aufsetzen, das wäre bei uns kein Thema. Das ist mehrfach ein Problem von den Jüngern, sogar von ihren Müttern. Und ich glaube wirklich, dass es bis heute ein Thema ist. So zumindest meine Erfahrung über all die Jahre, ob im Gemeindedienst oder im Kreis oder im Bund. Interessant ist, und ihr dürft gerne im Handy diesen Text auch mit betrachten und nachschlagen. Ich finde, Handy ist mittlerweile erlaubt, solange man es leise stellt und nicht jetzt irgendwie surft, sondern den Text betrachtet. Guckt mal, wie Jesus darauf reagiert. Er macht keine Vorwürfe, ne? Es klingt einfach, okay, ist so. Die haben damit offensichtlich gerade Streit und er geht darauf ein. Und er knüpft an eine ganz normale menschliche Erfahrung und interessant, das wird gleich für die Frage, warum ist das so? Warum haben Menschen damit ein Problem noch wichtig werden? Er spricht von den Mächtigen und Gewaltigen der Welt, die gleichzeitig aber dieses Bedürfnis haben, als Wohltäter wahrgenommen zu werden. Mensch, wenn ich wirklich mächtig und selbstbewusst und gewalttätig wäre, dann müsste es mir doch eigentlich wurscht sein, dass ich auch noch als Wohltäter gelte. Aber irgendwas scheint auch die Mächtigen zu drängen, dass sie trotz ihres Machtmissbrauches und ihrer Gewalt dastehen wollen als Wohltäter. Wird gleich noch interessant. Klingt erst wie ein Widerspruch, aber es ist interessant für die Lösung auch oder den Gedanken, warum ist das so? Und dann kommt Jesu Antwort und sie ist ganz einfach. Er stellt uns vor die Alternative, nicht oder Jünger damals nicht so zu tun, nicht so zu sein, es einfach zu lassen, nicht so zu handeln. Wie die Mächtigen und auch wie sie da gerade selbst, nicht so zu streiten. Es begegnet uns in dem, was er dann ausführt, ein Grundsatz. Erstens, jeder soll sich den anderen unterordnen. Okay, ich überlege jetzt gerade mal. Was ihr jetzt überlegt. Jedem unterordnen, das geht doch gar nicht, oder? Das ist auch nicht gemeint. Das ist eine Herzenssache gemeint. Wir werden darauf noch kommen. Aber er sagt nochmal, wer führen will, der muss allen dienen. Also ein besonderer Anspruch an Leiter und auch schon an Jünger. Wenn ihr irgendwie eine Rolle, die führt, übernehmen wollt, wenn wir in dieser Welt zu etwas führen wollen, sage ich jetzt mal ein bisschen übertragen, dann sollen wir allen anderen dienen. Und als würde das noch nicht reichen, sagt er, wie selbstverständlich dazu noch so was Widersprüchliches in Vers 27. Das Bild von dem, der am Tisch sitzt, sich bedienen lässt und wer ist denn jetzt der Wichtige? Und dann sagt er nicht der, der dient, sondern natürlich ist der der Wichtigste, der sich bedienen lässt. Das ist doch so, ne? Der Kunde wird bedient. Das Hochzeitspaar wird bedient. Und es ist klar, wer hier bedient wird und wer wichtig ist an diesem Tag. Und dann sagt er, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und auch da ist interessant, dass man es übersetzen kann, auch wie der Diener, wie das Urbild des Dieners, wie einer, der uns grundsätzlich lehrt, was es bedeutet zu dienen. Eigentlich ist die Antwort klar. Und dann kommt er mit so einem Ausdruck. Manche denken jetzt vielleicht an die Fußwaschung. Vor einiger Zeit habe ich mal hier so eine Schüssel und einen Stuhl hingestellt, ne? Und eingeladen, sich mal die Füße waschen zu lassen. War interessant. Wisst ihr noch, hat jemand sich getraut? Nee, ne? Sich vom Pastor die Füße waschen zu lassen. Okay, ich kann es verstehen, wer weiß, ob man morgens geduscht noch hat oder die Zehennägel geschnitten hat, ne? Was macht Jesus da? Jesus zeigt uns wieder einmal, dass er der Maßstab ist. Dass er der ist, nach dem sich die Jünger ausrichten sollen und ihr Handeln, ihr Denken und ihre Herzen überprüfen sollen. Aber wofür denn der Maßstab? Jetzt kommen wir zu mir und zu dir. Jetzt kommen wir zum Blick in den Spiegel. Jetzt schau mal in den Spiegel. Und wen siehst du da? Mach es heute zu Hause mal. Das ist interessant, dass dieselben Leute, die ganz schnell mit Selfies sind, es oft nicht aushalten, länger vorm Spiegel zu stehen und sich mal länger in die Augen zu schauen im Spiegel. Ungeschminkt vielleicht sogar. Vielleicht sogar nackig. Mit allen Macken, Kanten und Dingen und Mängeln, die wir vielleicht so an uns sehen. Wer bist du dann? Was siehst du? Siehst du dann die Person, die vielleicht, obwohl sie Christ ist, immer noch gerne mal verstrickt ist in irgendwelche Eitelkeiten und Konflikte? Oft werden Konflikte in der Gemeinde ausgelöst durch Eitelkeiten, durch einen falschen Stolz, durch Dinge, die in uns sind und in uns nagen und wir wissen es manchmal sogar, aber gehen sie nicht an. Welche Gründe könnte das haben, wenn das uns immer wieder passiert und wenn es nur immer mal wieder ist? Schauen wir doch nochmal nach oben. Schauen wir nochmal nach oben hier auf meinem Tablet. Ne? Ihr müsst natürlich zurückschauen. Schauen wir doch nochmal zurück zu dieser Rechthaberei. Wie oft gibt es in der Gemeinde Rechthaberei? Und irgendwer meint, sich durchsetzen müssen mit seiner oder ihrer Meinung. Und setzt die Meinung vielleicht sogar absolut oder setzt sie über die andere und sagt, also das ist so und das kann gar nicht anders sein. Manchmal ist das auch so. Wenn es um klare Fakten geht, um Gesetzestexte oder anderes, dann ist das so. Aber in vielen Dingen, wie zum Beispiel, wir haben die Woche ein Treffen gehabt von dem Zukunftsteam Gottesdienstleitung, Gottesdienstmusik. Wir haben über die Zukunft der Gottesdienste gearbeitet, werden uns demnächst mit der Gruppe treffen, die über die Raumgestaltung nachdenkt. Und was glaubt ihr, was da diskutiert wird? Zum Beispiel über das Abendmahl, wie wir es feiern. Und feiern wir alle das Abendmahl so wie die ersten Jünger? Können wir sagen, dass das Abendmahl so wie wir es hier feiern die einzig richtige Variante ist? Dann guckt bitte mal in andere Gemeinden. Dann werdet ihr feststellen, das kann man auch anders feiern, auch gut begründet anders feiern. Und warum trete ich dann vielleicht auf und sage, so wie das ist, ist es das alleine Richtige? Rechthaberei in der Gemeinde hat oftmals mit uns selbst mehr zu tun wie mit der Sache. Oder ich hatte hingewiesen, dass an einer anderen Stelle bei so einer Geschichte ja die Mütter auch eine Rolle spielen und sich einmischen, ne, in die Frage, wer der Wichtigste unter den Jüngern ist. Wie oft erlebe ich, dass auch die Mütter oder Väter plötzlich sich einmischen, wenn es um ihre Kinder geht. Wenn sie meinen, dass ihre Kinder nicht den genügenden Stellenwert haben, der ihnen entspricht, nicht wichtig genug sind. was ich da schon für Dinge erlebt habe. Natürlich nicht hier in den letzten Jahren, in den letzten 6 Jahren, alles früher gewesen. Warum ist das so? In der Welt ist das so, ja, aber bei uns? Ich erinnere mich, als ich vor 6 Jahren hierher kam und ausstieg aus der Bundesleitung, wo ich ja 5 Jahre als Bundesvertrauenspastor war. Ich habe es bestimmt schon mal erzählt, weil es wirklich ein prägendes Erlebnis war, wie Kollegen nicht nur einer auf mich zukommen und sagten, wie geht es dir denn jetzt, Detlef, als ganz normaler Pastor? Ganz normaler Pastor. Und ich erinnerte mich an Ernst Modersohn, diesen Prediger von vor über 100 Jahren, der mal geschildert hat, wie auf einem Pastorentreffen in Berlin er über den Eingang zum Saal, wo sich die Pastoren trafen, ein Schild gehangen hat, irgendwie so Titel und Ehrentitel sind, an der Garderobe abzugeben. Ich weiß aber auch, dass diese Frage, wie geht es dir denn jetzt als ganz normaler Pastor, durchaus ihre Begründung hatte, denn ich hatte erlebt, wie als ich in die Bundesleitung kam, plötzlich wichtig war. Plötzlich kannten mich Leute, die mich vorher nicht mit dem Hinterteil angeguckt haben. Plötzlich spürte ich etwas von der Wichtigkeit auch so einer Position und was man bewegen kann. Und ich kann es verstehen, wenn mancher dann diese Aufgabe nicht wieder abgeben will. Bei meiner Wahl hatte ich gesagt, ich möchte das machen, aber wenn ihr mich nicht wählt, ist das für mich auch okay. Manche haben das, glaube ich, mir damals nicht geglaubt. Dann durften sie es glauben, als ich ein Jahr nach meiner Wiederwahl die Aufgabe wieder abgegeben habe. Das wäre 20 Jahre zuvor nicht so gewesen. Als ich in meine erste Stelle hineinkam, erlebte ich in meiner Gemeinde eine Frau, die konnte predigen, die hatte eine Gabe in der Seelsorge, die coachte die Jugendlichen, die begleitete Leute, die räuberte in all den Bereichen, die ich als meine ursprünglichsten Hauptgaben sah. Und ich spürte, wie meine Eitelkeit und Stolz angegriffen waren, wie ich mich bedroht fühlte durch diese Person. Zum Glück war ein Jahr zuvor zum Ende meines Studiums etwas passiert, was mich ganz neu auf den Boden und auf den Grund meines Dienstes gebracht hatte. Und ich musste Dinge entdecken, wo ich entdecken musste, und das war bitter, dass nicht alles, was ich da tat, dass nicht alles nur aus frommen Gründen geschah, dass ich Pastor werden wollte. Dass da ganz viele Eigenanteile waren, ganz viele Dinge, die eigentlich vor Jesus nicht bestehen konnten. Aber ich habe es entdeckt und ich habe es vor Jesus gebracht und ich habe Buße dafür getan. Wie viele Leiter, Pastoren, Älteste, Diakone und selbst ganz normale Mitarbeiter in Gemeinde sind oft unterwegs, weil es ganz stark auch um sie geht. Da kommt plötzlich in das Deko-Team einer Gemeinde ein neues Mitglied in der Gemeinde. Nicht hier, natürlich in einer anderen Gemeinde. Ich freue mich, dass ich für sie einen Job habe und sie sich irgendwo einbringen kann. Und dann erlebe ich, wie die bisherige Leiterin sich durch die neue Mitarbeiterin bedroht fühlt und es Knatsch im Team gibt. Warum wohl? Weil alles sauber ist in den Beweggründen derer, die da mitarbeiten? Wir sagen oft, alles für Jesus. Und wenn ich komme und danke für den Dienst, den jemand tut, dann kommen so fromme Floskeln, als würden wir alles das für Jesus tun. Und in Wirklichkeit ist so viel auch, dass eigentlich das atmet, was wir an Bedürftigkeit haben. Ja, und ich freue mich bis heute. Der kleine Detlef in mir freut sich bis heute, wenn jemand kommt und ihn für seine Arbeit lobt. Ach, das tut dem Kleinen so gut, gesehen zu werden, wichtig zu sein. Ich der letzte von 3 Geschwistern war, lange nach meinen Geschwistern geboren und irgendwie hatten meine Eltern keinen wirklichen Plan für mich. Aber solche Dinge, die uns dann antreiben und die gar nicht so fromm sind, auch wenn wir sie fromm kaschieren, die müssen doch nicht so bleiben. Das muss doch nicht bis ins hohe Alter so bleiben. Ob das im Bund war, als Bundesvertrauenspastor, als Kreisvertrauenspastor, Jahre zuvor im Sauerland. Ich habe Dinge erlebt, wo Konflikte entstanden. Ein Beispiel werde ich nie vergessen, da war es gar nicht der Altpastor, sondern seine Frau, die die Konflikte machte. machte einen Riesenstress in der Gemeinde, weil sie nicht damit umgehen konnte, dass der neue Pastor nun die Dinge ganz anders machte wie ihr Mann. Und es gab einen Riesenstress. Eitelkeit. Immer wieder solche Geschichten. Nicht fromm. Da betreiben wir nicht Jesus, da betreiben wir oft uns selbst. Ich möchte das nicht. Ich möchte es für mich nicht. Ich möchte prüfen, ob das, was ich tue, seinen Ursprung in Jesus hat und Jesus dient. Aber ich frage mich halt auch, wieso fällt uns das und wieso fiel mir das und fällt mir das manchmal bis heute so schwer, nicht in solche Fallen zu tappen. Mich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, wenn jemand mich kritisiert oder andere Vorstellungen hat. Wieso ist Jesus so anders? Was ist bei Jesus anders? Können wir als Jünger anders sein? Hatte Jesus vielleicht mehr Selbstvertrauen? Ah, das wird's gewesen sein. Der hat einfach mehr Selbstvertrauen, der hat mehr Selbstbewusstsein gehabt. Das wäre doch die Lösung. Also gehe ich zum Volkshochschulkurs oder zu teurer bezahlten Kursen und Seminaren und lerne Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Tschakka, jetzt habe ich's. Und die gleichen Leute verstricken sich kurz Zeit später noch mehr als je zuvor in die gleichen Geschichten wie jemals in ihrem Land. Nein, Jesus hatte nicht mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, Jesus hatte Gottvertrauen. Jesus hatte das tiefe Wissen in seinem Herzen, dass dieser Gott ihn liebt, dass dieser Gott für ihn ist, dass dieser Gott für ihn bleibt, selbst wenn er Schwächen hätte, die er wahrscheinlich, so zumindest das biblische Zeugnis, nicht hatte. Wird ja dargestellt, dass er ohne Sünde blieb. Aber das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Glaube ich, glaubst du, dass Gott für dich ist, dass er dich liebt, ohne Wenn und Aber. Dass er dich auch noch liebt, wenn du mal nicht gewinnst mit deiner Rechthaberei. Dass du vielleicht gar nicht immer Recht haben musst, weil es vielleicht manchmal eher um den Frieden geht, als um das Recht haben und gewinnen. Aus welcher Position heraus lebst du? Aus der Position eines Menschen, der Gottvertrauen hat, im Sinne von die Liebe Gottes gefunden zu haben und darauf zu vertrauen, dass sie dir wirklich gilt und nicht sie dir nehmen kann, selbst wenn du vielleicht im Kontext deines Lebens gerade mal wieder erlebst, dass es ihr angefochten wird? Oder lebst du immer noch im Kampfmodus, selbst dafür sorgen zu müssen, dass du anerkannt wirst? Dass endlich jemand sagt, ich bin stolz auf dich oder ich sehe dich, du bist wichtig, weil es dein Papa oder die Mama nie gesagt haben. Du hast einen himmlischen Papa. Du hast einen Gott, der sagt, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Meinetwegen sag auch, du hast eine himmlische Mutter. Du hast einen Gott, der alles in allem ist und der für dich ist. Ich glaube, Jesus konnte das, weil er wusste, wer Gott ist. Und Jesus lädt uns ein, das auch zu können, weil er uns diesen Gott zeigt. Weil wir durch ihn diese Liebe Gottes erkennen können und das verändert Herzen. Das hat mein Herz immer mehr verändert. Es tut manchmal weh. Weil ich das Gefühl habe, jetzt bin ich hier nicht der Wichtigste. Nein, Spaß, das tut mir nicht mehr weh. Aber jetzt kann ich mich vielleicht nicht durchsetzen oder jetzt werde ich nicht gesehen. Das Gefühl kenne ich immer noch. Nicht gesehen zu werden ist bis heute für mich ein sensibles Thema. Und jetzt denkt ihr alle, ja, dann hat er ja einen richtigen Job hier gefunden. Ne? Zumindest eine halbe Stunde in der Woche kann man ja gar nicht anders als ihn sehen. Jesus sagt, Größe erreichen wir nicht durch Selbstdarstellung, nicht durch Rechthaberei. Nicht durch den Beweis unserer eigenen Wichtigkeit, sondern durch Demut. Demut, dieses Wort, was in der modernen Christenheit so in Vergessenheit geraten ist, so negativ besetzt ist, weil es auch oft falsch ausgelegt wurde, als Demut, die so heißt, man geht unter der Grasnarbe und lässt sich von allen trampeln und treten und weiß nicht, wie man sich auch mal, wo es nötig ist, behauptet oder auch mal Grenzen setzt. Nein, ihr Lieben, Demut heißt nicht, unter der Grasnarbe oder in den Fliesen hier unterwegs zu sein. Demut heißt, den Mut zu haben, zu dienen, weil ich weiß, wer ich bin und was Gott in mich gelegt hat, welche Gaben er mir geschenkt hat, womit ich dienen kann, und dann auch den Mut zu haben, diese einzusetzen und sie nicht weiter unter den Fliesen zu verstecken. Das ist Demut. Aber es fängt an mit der Entdeckung, wer ich für Gott bin. Mut zu dienen, sagt Jesus. Größe erreichst du durch Demut, durch deine Mut. Gegen alle falschen Vorstellungen, die da oft mit verbunden sind. Wenn du weißt, wer du durch Jesus Christus bist, und warum in dieser Lesung, fällt mir gerade auf in Markus 9, warum stellt Jesus da plötzlich ein Kind in die Mitte wieder? Ein Kind. Er will, dass wir lernen, dass wir Gottes Kinder sind. Und aus dieser Position der Geborgenheit, da wächst eine neue Fähigkeit zu dienen, eine neue Fähigkeit. Und was ist jetzt das oder der Wichtigste? Immer noch du? Oder ist das Jesus? Der Wichtigste ist Jesus. In Jesus hast du alles, du brauchst nichts mehr. Nichts mehr on top. Wenn du immer noch dir selbst beweisen musst, dass du der Wichtigste bist, dann kann Jesus dich nicht gebrauchen. Dann wirst du dich weiter in Kämpfe und Eitelkeiten und Stolz und Dummheiten verstricken. Und ja, es ist das Seltsame, dass gerade die Stolzen, dass gerade die Eitlen, dass gerade die, die so egoistisch rüberkommen, in Wirklichkeit oft arme Schweine sind, die tief in ihrem Herzen ein solches Defizit haben, dass sie nie gelernt haben, dass sie geliebt sind. Ich bin nicht der Therapeut von Trump und von wem noch alles. Aber es ist so augenscheinlich, was für eine Persönlichkeit und was für ein Defizit. Ja, es klingt manchmal für uns einigermaßen normale Menschen komisch, dass solche machtgierigen und machthungrigen Leute in Wirklichkeit arme Schweine sind. Du bist das nicht. Du kannst ein Kind Gottes sein. Dein Herz kann heil werden. Herzenssache. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wenn wir in den Spiegel schauen, was sehen wir? Was treibt uns immer noch? Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht wichtig sind, wenn wir nicht gesehen uns fühlen, wenn wir uns zurückgesetzt fühlen oder wenn wir mal wieder das Gefühl haben, nicht vorzukommen oder nicht geliebt zu sein oder was auch immer, wenn wir diese Gefühle empfinden, die uns zeigen, was für ein Defizit eigentlich in unserem Herzen noch ist. Laden wir dich dann ein, deinen Heiligen Geist, unser Herz zu heilen und nicht wieder in die gleichen Fallen zu tappen? Heile du unsere Herzen, wo die Liebe Gottes durch dich, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, ausgeschenkt wird in unsere Herzen. Da ist kein Platz mehr für Eitelkeit und Stolz. Da brauchen wir auch keinen Selbstwert oder Selbstbewusstseinstraining, weil wir unser Selbst gefunden haben. Weil wir dich gefunden haben, weil wir unseren Schöpfer gefunden haben. Und jetzt bitte ich dich, dass du an den Herzen arbeitest, dass du denen, die heute Morgen hier oder auch vom Stream zuhören und sagen, ja, das ist mir alles bekannt, das kenne ich und mir geht's gut und ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind bin, eine große Dankbarkeit in die Herzen schenkst, dass das so ist. Amen. Und dass du denen, die jetzt spüren, oh, das könnte mich betreffen, dass du ihnen schenkst, dass sie sich nicht wehren gegen den Gedanken, dass etwas heil werden muss, sondern dass sie dich jetzt einladen, dir zu helfen, durch dich Hilfe zu erfahren, durch deinen Heiligen Geist. Du darfst das jetzt Jesus sagen. Jesus, bitte hilf mir. Heiliger Geist, bitte schenk mir dieses Wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Und diese Festigkeit, das festzuhalten, dass ich es auch bin. Amen.